Ich wollte eigentlich den Vortrag so anfangen, dass ich darüber spreche, warum ich jetzt überhaupt hier bin und warum ich diesen Vortrag überhaupt mache. Vielleicht ist das ein guter Anfang nach der ersten Rede. Habe ich denn noch Zeit? Ich habe noch Zeit. Also ich dachte immer, ich mache es mal kurz. Ich habe mich nie für gesellschaftliche Zusammenhänge interessiert. Das Einzige, was mich interessiert hat im Leben, war, erleuchtet zu werden. Das war so meine Vorstellung, dass ich mein Leben nutzen sollte, um mich zu befreien und in der Wahrheit zu leben und dann reicht mir das schon. Und diese ganzen gesellschaftlichen Bestrebungen mit Gesellschaftsgründen und politischen Sachen, das hat mich eher immer abgestoßen. Dummerweise. Ich dachte aber dann auch immer, Deutschland ist doch nach wie vor das beste Land auf diesem Planeten und so ein Glück, dass ich hier bin und nicht woanders. Und dann kam diese Corona-Zeit. Und damit bin ich einfach überhaupt nicht klargekommen. Mit der Verwandlung, die sich dann um mich herum vollzogen hat, auch mit den Menschen und in der Gesellschaft. Und ich habe plötzlich gemerkt, so meine Freiheitsliebe und meine Wahrheitsliebe, die trifft das überhaupt nicht. Ich hatte dieses innere Gefühl, nichts davon ist wahr und es geht alles gegen meine Freiheit, ich zu sein. Und bin an diesem gesellschaftlichen Phänomen wirklich, das hat mich in einen Schockzustand versetzt und seitdem bin ich dabei, mich mit gesellschaftlichen Zusammenhängen zu beschäftigen und stelle fest, dass, sag ich mal, spirituelle Freiheit und individuelle Freiheit nicht von kollektiven Zusammenhängen zu trennen sind. Dass das Hand in Hand geht und man nicht das eine oder das andere leben kann. Und ich beobachte also seitdem diese ganze Geschichte mit Argus-Augen, habe im Grunde genommen dem deutschen Staatsapparat oder System den Rücken zugekehrt. Manche Dinge kann ich gar nicht mehr machen, weil ich mich da drin nicht aufhalten kann. Es widerspricht einfach dem Wesen meiner Seele. Und jetzt bin ich so weit gekommen, dass ich seit 2-3 Jahren sage, ja, wir wollen, Jule und ich, wir wollen zusammen so eine Art Lebenswohn, spirituelles Projekt aufmachen. Die Frage ist nur, wo? Und ich komme immer mehr zu dem Schluss, obwohl ich gerne in Deutschland bleiben würde. Die Prognose, die ich habe für Deutschland, was ich sehe, ist so schlecht, dass das, was ich machen möchte, da überhaupt nicht mehr zu realisieren ist, weil wir sind am Beginn eines großen Krieges und Deutschland ist das erklärte Schlachtfeld. Es wird die Drehscheibe genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das hier mitkriegt in Portugal, aber sage ich mal, offiziell soll Deutschland die Drehscheibe des NATO-Aufmarsches gegen Russland sein. Und man weiß ja, was das bedeutet. Deutschland ist das Schlachtfeld und wir hatten das schon 2-mal. Und ich habe die ganze Zeit so eine rote Lampe leuchten. Es kommt bald und wundere mich immer darüber, dass die Leute in Deutschland so ruhig sind und die Brisanz der Situation, obwohl die in jeder Tagesschau und Nachrichtensendung offiziell verkündet wird, die nicht, da passiert gar nichts. Es gibt keine Konsequenz. Und das finde ich bemerkenswert. In mir gibt es eine Konsequenz und die besteht darin, dass ich denke, dieses Projekt lässt sich wahrscheinlich in Deutschland nicht realisieren, weil wir haben dunkle Jahre vor uns. Und von daher, das wäre ein guter Grund für mich, nach Portugal zu kommen. Aber es gibt noch viel mehr als einen sich anbahnenden Krieg. Ich will es nur kurz machen, diese Situation. Ihr könnt das ja auch ganz anders sehen, aber ihr habt jetzt mal meine Perspektive gehört. Dieser Krieg ist ja nicht deutschlandspezifisch. Das geht ja eher um einen weltweiten Erdrutsch. Und hinter diesem Erdrutsch, wenn wir mal unter die politische Ebene gehen, da steht ja ein Zeitphänomen, dass eine ganze Menschheitsepoche zu Ende geht, eine weltweite Ordnung zerfällt, ein Zeitzyklus sich dem Ende zuneigt und ein neuer Zeitzyklus beginnt. Auf einem viel höheren Niveau als irgendwelche politischen Entscheidungen, die irgendwo getroffen werden. Über all diese Dinge, diese dahinterliegenden Zyklen und so, würde ich eben gerne sprechen. Aber wir erleben es natürlich vordergründig, wenn plötzlich alle Leute arbeitslos sind, wenn plötzlich Düsenjets über mein Wohnhaus fliegen, wo früher keine geflogen sind, wenn auf der Autobahn irgendwelche Panzerkolonnen plötzlich auftauchen, wenn diese und jene Nachrichten zu mir kommen und ich merke, wow, es gibt andere Zeiten, die Stimmung ist eine andere. Also da bahnt sich was an. Und wer wach ist, der kriegt es mit. Aber ich glaube, in der Menschheit gibt es so ein ganz tiefes, paralysierten Zustand in den meisten Menschen, so eine Art Schock-Trauma-Zustand, in dem sich die Menschen befinden, dass sie eine natürliche Reaktion auf sich anbahnende Katastrophen nicht mehr haben. Das liegt natürlich auch an medialer Dauerpropaganda. Das liegt natürlich an, ständig schaue ich in mein Handy und kriege nur noch das mit, was mir gesagt wird. Und ich kann die Realität nicht mehr von dem Theater, in dem ich mich befinde, unterscheiden und so weiter und so fort. Ich denke, in Deutschland liegt es auch sehr viel an dieser schweren Traumatisierung aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also ich habe das früher nicht so gesehen, aber ich denke, die Deutschen sind hochgradigst traumatisiert. Man merkt das, wenn man jetzt öfter in Portugal ist oder wenn ich öfter in Portugal bin oder in anderen Ländern, sobald ich nach Deutschland zurückkomme, das ist wie eine eigene Blase der Vernebelung, in die ich reinkomme. Solange ich da drin lebe, war das für mich total in Ordnung. Aber wenn man dann mal in anderen Ländern ist, merkt man, oh, hier kann man anders denken, schauen, fühlen, hier gibt es viel mehr Spielraum. Und es gibt also viele Gründe für mich jetzt zum Beispiel zu sagen, Portugal hat die eigenen Schwierigkeiten, aber es gibt hier noch viel mehr Spielraum als in Deutschland. Ich wollte den Bogen noch viel größer machen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu sehr das, aber eine Sache dazu noch. Wir landen gerade global gesehen in einer Zeit der Technokratie. Wir haben eine technologische Revolution. Das ist ein gigantischer Wechsel in unserem Welterleben, wie die Menschen Realität erfahren. Hier in Tamera ist es noch nicht so doll. Hier in Portugal ist es noch nicht so doll. Ich war vorgestern auf dem Markt in Almo-Dingsbums. Amoreiras. Da hatte ich auch einen kleinen Kulturschock, weil damit habe ich auch nicht gerechnet. Es war so ein bisschen wie, als ich zum ersten Mal in Indien aus dem Flughafen dachte, oh krass, da habe ich auch ein paar Tage gebraucht. Aber das Phänomen von diesem Markt in Almoreras war, da habe ich dann nachher zu Jule gesagt, ist dir was aufgefallen? Ich habe niemanden gesehen, der auf sein Handy geschaut hat. Ich habe nicht mal jemanden gesehen, der ein Handy dabei hatte. Die Leute haben einfach, die schienen mir so etwas verdruckt zu sein. Also ich hatte so eine Art, gefühlt so eine Art Cannabiswolke. Also die haben da nicht alle gekifft, aber wenn man in dem Zustand von Cannabis ist, dann hat man trotzdem diese Wolke, da muss man nicht kiffen. Und ich hatte das Gefühl, das war so eine Art Cannabiswolke. Alle waren so ein bisschen in Trance, aber sie hatten nicht dieses digitale Handyproblem. Wenn du durch Berlin läufst, ich habe 30 Jahre jetzt in Berlin gelebt, du siehst, jeder Zehnte schaut nicht in sein Handy. Die Leute laufen alle nur noch so rum. Die leben nicht mehr in der Realität. Die leben einfach in der Realität, mit der sie gefüttert werden. Und das ist natürlich bei erwachsenen Leuten wie uns nicht so ein Problem, weil wir haben noch was anderes erlebt. Aber bei der Jugend und bei der kommenden Generation ist das natürlich ein Problem. Und das ist die technologische Revolution. Und sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Hier beginnt wirklich auf diesem Planeten global außer vielleicht im Markt auf Almoreras, beginnt eine neue Zeit. Aber selbst in Tamera ist die Handykrankheit allgegenwärtig. Ich kenne keine Gemeinschaft, die so hochgradig über Sprachnachrichten kommuniziert. Es ist eigentlich irre. Von dem Ansatz, den es hier eigentlich gibt, sag ich mal, zwischenmenschliche Exchange und, es braucht ja eine Verlangsamung von Kommunikationsprozessen, damit man auf einer tiefen Ebene sich zuhört, versteht und spürt. Und dann auf so ein digitales Medium zu gehen mit Sprachnachrichten, obwohl man auf einem winzigen Fleck Erde lebt, das ist irre. Und das ist die Krankheit dieser Zeit. Das ist der Zeitgeist. Und der Zeitgeist macht ja nicht vor Tamera Halt. Der Zeitgeist macht nicht davor Halt, dass du oder ich die Idee davon haben, dass wir die Geschichte zum Guten verändern. Weil wir machen vielleicht irgendeine politische Aktion, wo wir glauben, wir sind auf der Demo, wir sind gegen das, was passiert, wir sind gegen den Krieg. Dann stellen wir aber fest, in der Geschichte ist unser Beitrag, auf der Demo zu sein, ein Teil der Geschichte, die einfach abläuft, und wir machen überhaupt keinen Unterschied, sondern wir sind der Ausdruck der Geschichte, aber nicht das Steuerungsorgan in unserer politischen Revolution. Und da in diese Falle geraten wir alle und geraten auch alle diese Gruppen, die es besser machen wollen. Früher oder später. Das heißt, wir müssen viel tiefer schürfen und die großen Zusammenhänge verstehen. Und wenn wir wieder einen verstanden haben, dann stellen wir nur fest, wow, das Ganze ist eingebettet in einen noch viel größeren Zyklus. Was kann ich überhaupt tun? Und ich denke, das Erste, was wir tun können, ist aufwachen. Und der erste Schritt des Aufwachens ist, sich selber aus diesem Zeitenmodestrom auszukoppeln. Das ist der allererste Schritt. Dann haben wir noch nicht verstanden, wie die Geschichte läuft, aber dann haben wir verstanden, dass wir Teil von einer Geschichte sind, aber dass wir auch viel größer sind als diese Geschichte. Dann haben wir uns selbst daraus befreit. Und dann können wir aus diesem Freiheitszustand unsere Teilhabe an der Geschichte versuchen, neu zu gestalten. Und da gibt es ein paar Anzeichen dafür, dass uns das gelungen ist. Und dieses Hauptanzeichen davon ist, dass wir mehrmals am Tag den Augenblick haben, wo wir in einen Raum der völligen Zeitlosigkeit und Stille eintreten, und diese ganze Story und das ganze Theater einfach vor unseren Augen abläuft und wir ganz in Frieden und Ruhe uns das betrachten können. Also das ist ganz schlicht, das ist nicht irgendwie Magic oder so. Da brauchen wir gar kein Cannabis zu rauchen oder irgendwelche anderen Drogen zu nehmen oder spirituelle Rituale zu machen. Es ist eher so ein Moment, sich zu besinnen und innezuhalten und zu merken, dass das nicht alles ist. Also, dass wir zwar in diesem Vordergrund leben und auch unsere Aufgaben haben, aber dass wir in einer viel tieferen Wahrheit selber verankert sind. Und das kann uns glücklicherweise niemand nehmen. Und das ist was vielleicht der Link zu diesem Kairos-Retreat. Das ist, deshalb halte ich diese Arbeit nach wie vor für sinnvoll, auch für die gesellschaftliche Situation, die mich früher nie interessiert hat, weil über diese tiefen Erfahrungen darüber, wer ich bin, stellen wir ja fest, dass wir jemand sind, der in der Ewigkeit zu Hause ist. Der kommt und geht, der gerade aufwacht, und wenn er stirbt, ist dieses Theater nicht vorbei. Wir machen die Augen zu, wir machen die Augen wieder auf und dann ist schon wieder alles anders. Aber diesen Raum in sich zu kultivieren, das ist schon ein großer Gewinn, weil wir uns dann selber aus dem Zeitgeist entkoppeln. Wir könnten jetzt ein Brainstorming machen mit der Frage, was haltet ihr denn für den Zeitgeist? Also, was versteht denn jeder Einzelne unter dem Zeitgeist? Wir werden bei allem vorbeikommen. Bei allem, was auf der Regenbogenfarbe des westlichen, mitteleuropäischen, derzeitigen Geisteshorizontes ist. Und wenn wir in eine andere Gruppe gehen, dann werden wir bei allem vorbeikommen, was die für ihren Zeitgeist halten. Wir können nach Israel gehen und dann die Siedler fragen, worum es geht. Aber wir werden auf eine Sache immer kommen, die technologische Revolution, die KI. Ich sag mal, die Digitalisierung des Menschen. Und das ist das eigentliche große Problem, was wir haben, vor dem wir als Menschheit gesamtmenschheitlich stehen. Wenn wir darauf keine Antwort finden, auf die technologische Revolution, dann sind wir verloren. Und da denke ich, ist Portugal ein ganz gutes Land, weil für mein Empfinden liegt Portugal so ungefähr 20, 30 Jahre zurück. Also diese digitale technokratische Revolution scheint hier nur mit Verspätung einzutreffen. Während man könnte sagen, Deutschland ist so eine Art erstes Reagenzglas-Experimentierfeld, wo man alle diese Dinge wunderbar ausprobieren kann, geschichtlich gesehen. Aber das hilft natürlich gar nichts, weil wenn diese digitale technokratische Revolution voranschreitet, die macht nirgendwo Halt und es gibt kein kleines Dorf im Urwald des Amazonas, was davon nicht betroffen ist, mit allen Konsequenzen. Ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert, aber dann rede ich einfach darüber noch ein bisschen weiter und dann machen wir eine Pause.